Wenn du unten bist, darfst du nicht stöhnen.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 40.
Red Flags.
Mit unterdrückten Aggressionen begrüßen wir euch zu einer neuen Folge Couple Off. Herzlich willkommen.
Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Manchmal, kurz bevor wir den Podcast aufnehmen, kommt irgendeine Scheiße. Ja. Irgendwas, kommt irgendeine E-Mail. Irgendwas, was uns zur Weißglut bringt. Und dann müssen wir erstmal...
Hallo! Schöne Laune.
Glücklich sein.
Ich habe aber eine Ahnung, wie wir es ein bisschen hinkriegen, Iris. Und zwar, wir machen die Folge heute nicht zu zweit, nur Iris und Matthias, sondern wir haben einen Gast mit dabei.
Richard David Precht.
Hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Hallo Iris, hallo Markus, Matthias.
Oh Mann, habt ihr die Folge gehört mit Richard David Precht und Markus Lanz?
Wenn du das so fragst, dann klingt das ja fast schon wie eine Werbung dafür. Man muss es sich nicht anhören. Wir fassen in einem Satz zusammen, was das große Problem war. Richard David Precht hat in der Folge Lanz und Precht, die direkt online ging, nachdem unsere letzte Folge online ging, in einem Satz zusammengefasst, gesagt, die Ukraine müsste sich ergeben, weil Russland einfach stärker ist. Und immerhin das hat er betont, sein Motiv ist das Herz und das Mitleid, ja, dass nicht so viele Menschen leiden und sterben sollen. Das ist der Grund dafür gewesen.
Ich habe mir viele Gedanken gemacht, warum mich das so aufgeregt hat. Mhm. Ich habe zwei Schlüsse daraus gezogen. Das eine, dass der liebe Richard immer in absoluten Sätzen spricht. Mhm. Also er sagt das immer, als ob das die absolute Wahrheit wäre.
Weil das nun mal auch so ist hier.
Und lässt so ein bisschen den Raum für, ist es jetzt richtig oder nicht, offen. Was ich gut finde, wenn man das ein bisschen offen lässt, weil man...
Ach so, du hast gesagt, er tut es, aber er tut es nicht. Er lässt diesen Raum
genau,
nicht offen.
Genau, er tut es nicht, genau. Und das Zweite war einfach, wie kann der da sitzen und das sagen. Ich muss mit Richard reden, Matthias.
Ja.
Richard.
Ich bin ganz Ohr.
Wenn wir in Deutschland oder auch auf der Welt eine Krise haben oder irgendwas, was uns total bewegt, dann gibt es nur ein paar Charaktere in Deutschland, von denen wir wirklich die Meinung wissen wollen.
Und die bin alle ich.
Du bist einer davon. Man lädt dich ein in eine Talkshow. Man hört sich dann irgendwas an, man guckt sich den YouTube-Schnipsel von dir an, was du zu diesem Thema sagst. Oder hört deinen Podcast.
Die Frage ist aber, wie lange noch? Denn zu Corona habe ich auch schon gesagt, dass das nicht schlimmer als eine Grippe ist und dass man sich nicht unbedingt impfen müsste.
Nein, also das stimmt, was du sagst. Auch wenn er zu vielen Themen, nicht zu vielen Themen, wir müssen wirklich fair sein. Also wir sind schon unfair. Ich lasse dich sofort weiterreden. Wir sind schon unfair, weil wir ihn hier uns fake in die Sendung setzen und ihm Worte in den Mund legen, die er vielleicht selber so nicht sagen würde.
Ja.
Aber ich möchte soweit noch fair sein, dass ich ihm nicht anhängen will, dass er zu vielen Themen Quatsch redet und nicht genug denkt. Aber einige, die gibt's.
Also, ich bin mir nicht sicher, ob Richard sich selber ganz ernst nimmt. Aus folgendem Grund.
Kannst dir ganz sicher sein, wenn es jemanden gibt, den ich ernst nehme, dann bin das ich.
Ich bin mir nicht sicher, Richard. Wenn du sagst, die Ukraine soll sich ergeben, weil man muss ja irgendwann mal auch wissen, wann man verloren hat und dass es sei ja eindeutig verloren aktuell, dann ist das ja auch die Geschichte, die du dir selbst über dich selbst erzählst. Dass wenn irgendjemand kommt, der strategisch, militärisch, ich weiß auch nicht was.
Kräftemäßig, ja.
Kräftemäßig. Stärker ist als du, hast du keine Chance mehr. Und ich sehe das nicht so. Und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen ernst nimmt, sieht das auch nicht so. Das ist ja die Stärke, die wir gerade haben. Das ist ja der Grund, warum Selenskyj die ganze Welt so beeindruckt. Weil er uns eine ganz andere Geschichte erzählt.
Das ist das Ding, genau. Das hat mir auch wirklich gefehlt in dieser Folge, die ich mir dann angehört habe. Das ist mal an irgendeiner Stelle um die Geschichte geht. Oder dieses Wort, das von ganz vielen, die es nicht hören wollen, wenn es mal ums Narrativ geht, dann auch sofort abgewertet wird. Ich höre das jetzt öfter, du auch, dass Leute sagen, immer dieses PR-Modewort Narrativ. Hast du das schon mal gehört?
Mhm.
Es gibt einen Grund, warum man dieses Wort benutzt. Narrativ ist was anderes als eine Geschichte. Eine Geschichte ist wirklich ein, dann ist das passiert, dann ist das passiert und so. Ja, das ist eine Geschichte mit festgelegten Charakteren. Narrativ ist das, was dem zugrunde liegt. Das, was du gerade benannt hast. Was einer Geschichte zugrunde liegt, kann zum Beispiel das Narrativ sein, wenn du vor einer Übermacht stehst, dann kapitulier besser, um die Opferzahlen zu reduzieren. Das wäre das Narrativ. Und diesen Unterschied gibt es, das ist nicht einfach nur ein neumodisches Wort. Und es ist wichtig, herauszuarbeiten und zu benennen und zu betonen, was ein Narrativ ist, weil es viel mit uns macht. Und das Narrativ, das aus allem gerade herausgeht, was Zelensky kommuniziert, ist wirklich ein hoffnungsspendendes und ist ein Grund, warum wir mitgehen, mitfiebern, mitfühlen.
Weil es auch die kleinen Geschichten sind, die bei uns passieren. Mhm. Weil es so viel damit zu tun hat, wie gehen wir miteinander um? Wie sehr glauben wir an uns? Mhm. Und was erzählen wir uns? Und wenn Richard dann da sitzt und eigentlich selber komplett kapituliert, dann tut mir das sogar ein bisschen weh. Ja. Weil ich mir denke, Mensch, Richard, mach das nicht.
Ja.
Das ist auch bei dieser ganzen Corona-Debatte, ne? Mhm. Auch schon so ein Ding gewesen, was mich am meisten gestört hat. Mir geht's nicht darum. Weißt du, ich kann nicht mit den Leuten um Impfpflicht und so weiter diskutieren. Ich habe viel zu wenig Ahnung davon, von rechtlichen Sachen und was man da alles berücksichtigen muss und so weiter und so fort, ne? Mhm. Das sollen Leute machen, die das können. Aber dem ganzen Ding eine Ernsthaftigkeit geben und es auch als eine Chance sehen, wie wir mit Dingen umgehen können, das finde ich einfach wichtig.
Das ist auch richtig der Punkt, chancenorientiert, absolut.
Ja, weil sonst können wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so denke, dass man dann gleich kapitulieren muss und dass alles irgendwie schlecht ist, dann ganz ehrlich, dann höre ich einfach auf.
Ja.
Warum soll man denn dann noch weitermachen? Ich könnte so gar nicht leben. Ich wüsste gar nicht, wie ich leben sollte oder Dinge aufbauen sollte, wenn ich immer nur denken würde, ja, wenn da jetzt jemand Stärkeres kommt. Weil ich kann euch eins sagen, Leute, in meinem Leben waren immer Leute, die viel stärker waren als ich.
Ja.
Immer. Und bei dir doch auch, Matthias.
Ja, klar.
Und trotzdem kriegen wir es dann hin. Also jetzt in unseren kleinen Geschichten, ja. Hm. Dass wir es trotzdem irgendwie gewuppt kriegen. Obwohl jemand anderes stärker ist.
Jetzt ist der andere Punkt, wo wir schon über Narrative sprechen, was auch fehlte. Ich meine, man kann ja wirklich darüber streiten, ob das jetzt dieses zukunftsgerichtete und chancenorientierte Narrativ ergib dich nicht, kämpfe. Ja? Wie schwierig das jetzt ist mit den Forderungen, dass dann halt auch Waffenlieferungen kommen sollen und so. Wie man sich dazu verhalten soll, wie andere Länder sich dazu verhalten, wer eine Vermittlerrolle einnehmen kann und so weiter. Das ist kompliziert. Das würde ich auch auf gar keinen Fall damit jetzt runterspielen und sagen, nein, es bleibt die reine Rebellenromantik. Es ist ein klares David gegen Goliath-Narrativ. Fertig. Lass uns mit David fiebern. Das wäre zu einfach. Aber es gibt ja noch eine andere Stelle, wo es auch ein Narrativ gibt. Und zwar nicht das zukunftsgerichtete und chancenorientierte, sondern das Narrativ, mit dem dieser Krieg überhaupt erst begonnen wurde. Und auch das hat er komplett außen vor gelassen in seinen Überlegungen. Null darüber gesprochen, dass der Grund nicht irgendeine Streitigkeit ist, die sich beilegen ließe, sondern dass der Grund eine Rede von Putin selbst gehalten war, in der Putin gesagt hat, dieses Land hat keine Existenzberechtigung. Es ist überhaupt kein Land, sondern eine Region voller Nazis und muss jetzt entmilitarisiert und entnazifiziert werden. Mhm. Diese Prämisse muss Brecht mit erwähnen, berücksichtigen und auch in seine Gedanken integrieren, wenn er zum Schluss kommt, die Ukraine sollte sich ergeben. Mhm. Und das tut er nicht, das benennt er nicht. Also das finde ich wirklich fatal. Mhm. Übertragt das auf zwischenmenschliche Beziehungen.
Ja, also zum Beispiel, ich glaube, das ist in unserer Folge Chances, wo wir darüber sprechen, wie ich groß geworden bin. Ich hatte lauter Leute um mich herum, die mir gesagt haben, du wirst niemals studieren, kannst froh sein, wenn du irgendwas wirst, weil die Leute mich in eine bestimmte Kategorie gesteckt haben.
Ja.
Und weil sie nicht daran geglaubt haben, dass man, wenn man aus sehr, sehr einfachen, ich sage jetzt fast schon prekären Verhältnissen kommt, dass da aus einem was werden kann. Hm. Ich weiß, es ist jetzt nicht ein 1-zu-1-Vergleich. Ne? Ich rede auch bewusst von etwas Kleinerem.
Ja.
Aber da fängt es doch schon an. Wenn wir schon in solchen kleinen Dingen so anfangen zu denken, dann ist das beschissen für die Gesellschaft.
Genau.
Wir dürfen nicht so denken.
Und wenn es jetzt noch eins weitergeht und man dir nicht nur deine Chancen abspricht und dir nicht zugesteht, dass du wahrscheinlich irgendwas erreichen könntest, sondern sogar damit anfängt, deine Existenzberechtigung anzuzweifeln. Zu sagen, du bist überhaupt kein richtiger Mensch. Ich finde das ganz, ganz gefährlich, das von außen zu beobachten, wenn ich eine Beziehung sehen würde, in der einer über den anderen sagt, das ist überhaupt kein echter Mensch, dann mir eine Meinung zu erlauben, öffentlich erst recht, die sagt, ja, der Schwächere von den beiden sollte sich hier ergeben.
Und dieses Problem haben wir auch in, wie kann ich das sagen, Matthias, in kleineren Bereichen in der Gesellschaft, kann man das so sagen, kleineren Bereichen. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Sexismusdebatte, ne? Mhm. Und dann bist du jetzt im medizinischen Bereich. Mhm. Da gibt es super viele Beispiele dafür, dass der weibliche Körper gar nicht berücksichtigt wird in Sachen Dosierung oder dass er ganz anders funktioniert. Also es fängt jetzt natürlich inzwischen an und man berücksichtigt es, aber sehr, sehr viele Jahre nicht. Ich weiß, das ist jetzt nicht komplett vergleichbar, aber mir geht es darum, dass ein bestimmtes Denkmuster schon im ganz Kleinen anfängt. Und wenn du das nach oben skalierst, sind wir irgendwann mal bei Putin.
Ja.
Kann man das nachvollziehen? Oder ist das zu vereinfacht gedacht?
Ich bin ganz nachdenklich dabei geworden, jetzt gerade, als ich dir zugehört habe. Weil das gibt es ja also bei Frauen zum Beispiel, die Dosierungen allein schon, dass einheitliche Dosierungen von Medikamenten verschrieben werden, ganz egal, wie anders ein Körper, eine Anatomie funktioniert. Mhm. Und ich glaube, wir sind ja davon gekommen mit diesem Absprechen der Existenzberechtigung. Die ist hier so implizit, ja. Die wird nicht ausgesprochen von vornherein. Frauen gibt's nicht. Aber sie äußert sich darin, wie damit umgegangen wird. Gibt's auch Schwarzen gegenüber. Dass zum Beispiel die Hautfarbe bei einer Analyse von Hautkrankheiten und insbesondere Hautkrebs einheitlich für das, was man unter Hautfarbe im Westen versteht, behandelt wird in der Medizin. Und da kommt dann auch so zum Ausdruck, ja, alles andere fällt eh aus dem Raster.
Ja.
Aber es wird nicht explizit von vornherein gesagt, Schwarze gibt's nicht oder so.
Ja.
Also eigentlich bestätigt das hier noch die Heftigkeit des Narrativs, wenn jemand denn dann doch hingeht und von vornherein sagt, dieses Land hat keine Existenzberechtigung, dann ist das nicht implizit, sondern ganz explizite existenzielle Bedrohung. Und einer existenziellen Bedrohung sollten wir uns nie ergeben. Niemals. Das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Warum dann überhaupt leben?
Was, ich will heute echt nicht die Sexismuskeule schwingen. Ne? Ich möchte es
heute nicht.
Nee, heute eigentlich wirklich nicht.
Weil
aber
ich in der Sendung bin oder gibt es andere? Ja.
Aber ich fühle mich wie in einer Simulation. Elon Musk schreibt plötzlich, er will Putin auf die Fresse hauen. Dann kommt der Diktator aus Tschetschenien, Kadyrov, und sagt Elon Musk, dass er gar keine Chancen gegen Putin hätte, weil Putin so stark ist.
Das ist wie auf dem Schulhof.
Ja, und dann denke ich mir, ey krass, das sind Leute in super wichtigen Positionen und die haben voll viel Geld und die entscheiden über ganz viele Menschen. Und die kommunizieren untereinander.
Mit einem Pimmel.
Ja. Das ist richtig schlimm. Weißt du, was das für mich ist? Eine Red Flag.
Die kommt aber reichlich spät als Red Flag. Aber ab ins Thema mit uns.
Das Thema.
Red Flags. Matthias, warum kommt die reichlich spät? Was ist eine Red Flag?
Die kommt reichlich spät, weil eine Red Flag per Definition etwas ist, das ganz, ganz früh schon erkannt werden muss. Viele verstehen unter Red Flag No-Go. Die denken, das wäre dasselbe, dass man
Ananas auf der Pizza.
Zum Beispiel, genau. Dass man irgendeine Sache sieht am Verhalten anderer, wozu man sich dann teilweise sogar nur geschmacklich denkt, ah nee, das geht gar nicht für mich. Das ist ein No-Go. Aber eine Red Flag. Soll ich mal erzählen, woher der Begriff eigentlich kommt?
Ja.
Ich habe erst mal gesucht und das war ganz schön schwer zu finden, warum eigentlich Red Flag. Die meisten,
dann hast du eine Telegram-Gruppe gefunden.
Dann habe ich, habe ich Richard David Precht gefragt und der wusste es.
Mhm.
Man denkt normalerweise, eine Red Flag kommt aus der Schifffahrt oder generell aus der Logistik, Flugverkehr. Eine rote Fahne, die geschwenkt wird, steht für Gefahr. Es gab aber einen sogenannten Red Flag Act in England. Das passt wirklich, wenn Richard David Precht das erklärt, ne? Weil das ist so sein Steckenpferd, wann sowas war, wenn es um Geschichte geht.
Mhm.
Und zwar aus dem Jahre 1865. kein Quatsch, stimmt wirklich. Damals war das Auto ganz neu, die Dampfmaschine, die fahren konnte. Und es gab vermehrt Unfälle mit Fußgängern. Es wurden öfter Fußgänger einfach umgefahren. Und der Red Flag Act,
der hat vorgeschrieben, dass diese ersten Autos, diese Dampfmaschinen, erstens eine Maximalgeschwindigkeit von 4 Meilen pro Stunde, das sind ungefähr 6,5 Kilometer pro Stunde, das ist eine schnelle Gehgeschwindigkeit, fahren dürfen. Und zweitens, und deswegen heißt es Red Flag Act, dass eine Person zu Fuß vor dem Automobil herlaufen muss, mit einer roten Flagge in der Hand, also eine Art Frühwarnsystem. Und deswegen Red Flag in der Bedeutung heute auf Twitter auch als Emoji einsetzbar, dass hier etwas geflaggt wird. Ich ziehe das jetzt nicht weiter durch.
Ey,
aber
Matthias,
das ist es.
Wir müssen so YouTube-Videos damit machen. Jetzt mal ohne Scheiß, dass wir so einen Podcast aufnehmen und dann sitzt du mit deiner Perücke da.
Oh, das fehlte übrigens vorhin, als wir erzählt haben, warum wir gerade Precht hier so als Thema haben. Ich habe zufällig Perücken für einen anderen Content, der demnächst erscheinen wird, bestellt, weil ich dann eine Figur mit Perücke spiele. Und da war einfach, ich habe 2 Perücken bestellt und eine davon hat halt genau diesen Look, diesen Richard-David-Precht-Look.
Das ist so witzig. Ja.
Und ich glaube, ich werde ein bisschen Renger David Precht Content in Zukunft machen.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel. Da drin sind Refill-Konzentrate. Die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47% recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
So, aber danke, Richard, für diese Erklärung, was eine Red Flag ist. Und deswegen meinte ich, also was du vorhin meintest, wenn Menschen sich öffentlich streiten, dass sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen wollen, in wichtigen Positionen sitzen und viel Geld haben und du das als eine Red Flag bezeichnest, dann ist das reichlich spät, weil sie ja bereits in diesen Positionen gelandet sind.
Ja, ich habe die halt erst spät kennengelernt jetzt.
Ja.
Und bin ein bisschen erschüttert.
Einen davon haben wir nicht wirklich spät kennengelernt. Ich habe sogar in der Folge Putin Games nochmal gesagt, dass seit ich dich kenne, du immer mal wieder über ihn sprichst. Ne? Mit diesen manipulativen Verhaltensweisen, mit diesen Machtgebaren und so.
Und diesen inszenierten Bildern, die so weird sind.
Genau.
Ja.
Und wir haben diese Red Flags nicht als solche erkannt. Wenn wir eine Folge Putin Games gemacht haben, eine Woche bevor sein Krieg, Völkerrechtsbruch und so weiter losging, dann haben wir das Augenmerk, wir haben uns blenden lassen. Wir haben uns blenden lassen von diesen Anekdoten, die daraus entstehen, wenn er eine gläserne Kalaschnikow mit Wodka gefüllt klaut oder einen Ring klaut und so und diesen oberkörperfreien Fotos, die er von sich hat machen lassen. Das sind alles, ist alles so ein Blendwerk, das er für eine große und wichtige Masse in Russland produziert. Und das ist PR-Zeug, womit er zu einem Faszinosum wird, diese Geschichten. Aber ich habe mich jetzt in den letzten Wochen mehr und mehr nochmal mit ihm beschäftigt und wie überhaupt seine Anfänge waren, woher der überhaupt kam. Weil ich mir natürlich auch mit Blick auf unsere Folge Red Flags die Frage gestellt habe, wann hätte man denn erkennen können, dass das so wird, wie es jetzt ist? Wann hätte man sehen können, dass da ein Diktator kommt?
Und hast du für dich schon eine Erkenntnis?
Ja, ich will das nicht zu sehr vereinfachen wieder und einfach sagen, ja, guck hier, da hätte man es schon erkennen können. Weil das nervt ja auch immer, ne? Die ewigen Hinterher-Rechthaber, die hinterher sagen, ja, jetzt mit einem Rückblick in die Geschichte ist doch alles klar. Mhm. Ist es nicht. Aber ich habe ein paar Aspekte in letzter Zeit gehört, gesehen, in Dokumentationen und so. Und es gibt eine Folge, This American Life, die Folge heißt The Other President. Die werde ich in den Shownotes verlinken. Und ich weiß, wir kriegen ja manchmal das Feedback, dass nicht alle Englisch oder gut Englisch sprechen, die uns zuhören. Ich versuche mal kurz zusammenzufassen, was für mich einer der faszinierendsten Aspekte war. Wir haben ja jetzt 2022. Weißt du, wann Putin Präsident geworden ist von Russland?
Millennium, oder?
Genau.
99 auf 2000.
In der Silvesternacht, wo das Land auch emotional und empfänglich für eine Botschaft war, hat Boris Jelzin seinen damaligen Ministerpräsidenten Wladimir Putin, den das Land nicht wirklich gut kannte und noch nicht viel mit ihm anfangen konnte und so, als neues Staatsoberhaupt ausgerufen.
Und Jelzin war doch ein Säufer, oder?
Ja, ja.
Okay. Mhm.
Also ganz grob zusammengefasst, nach der Zeit der Sowjetunion kam eben diese Jelzin-Zeit und die ist eine Art Mafia-Staat in Russland. Sehr viel Korruption, sehr wenig Kontrolle, die sich irgendwo bündelt an einer Stelle. Jelzin hatte nicht alles komplett in einer Hand, sondern war eben auch aus Sicht des russischen Volkes oft der besoffene Trottel, der international dann plötzlich singt und unberechenbare Dinge tut und so. Und dann kam eben dieser neue Putin und er kam als Antwort auf ein Bedürfnis nach einer starken Hand. Und weißt du, woher dieses Bedürfnis kam, dass es wieder eine starke Hand geben muss? Die war nicht nur, weil Jelzin halt getrunken hat.
Ich frage mich immer, ob das so aus der Geschichte herauskommt, weil als ich nämlich damals in Kroatien war, habe ich, ey, das ist ewig lange her, ich weiß nicht, so 15 Jahre oder so, und da habe ich so Straßeninterviews geführt und alle haben sich Tito zurückgewünscht und haben gesagt, ja, die Demokratie, die schadet uns.
Ja.
Und wir brauchen eine starke Hand, wir brauchen jemanden, der das managt. Und Tito hat das alles für uns gemanagt.
Ja.
Und auch immer, wenn ich mit meiner Mutter rede, sagt sie auch immer, Iris, du musst es verstehen, du bist in der Demokratie groß geworden. Aber meine Mutter sagte immer, das slawische Volk ist anders. Und dann erklärt sie mir das immer, wie Putin gesehen wird und wie sehr man sich nach so einer starken Hand dann sehnt und wie falsch das ist und so.
Genau. Mhm. Aber das ist nicht einfach nur ein genereller Zustand oder weil das Volk halt nun mal so ist. Dafür ist es ja auch viel zu heterogen. Es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Stimmen und Gruppen und so in diesem gigantischen Land. Nee, aber es gab in Russland etwas ganz Konkretes, so wie 9/11 für uns eine ganz konkrete Sache ist, die zum Beispiel die Sicherheitsverfahren beim Fliegen verändert hat. Es gibt ein Vorher und ein Nachher aufgrund dieses Ereignisses. Und sowas gab es damals in Russland. Es gab eine Reihe von Bomben, die explodiert sind, in ganz normalen Wohnhäusern in Städten. Da sind Menschen gestorben. Und das Allerkrasseste ist sogar, man hat mal Leute erwischt, die mit dem Sprengstoff weggefahren sind vom Tatort, die ihn dort platziert hatten. Und diese Leute wurden identifiziert als damals eben noch KGB, heißt ja heute FSB. Ne? Also der Staat selbst, Russland selbst, hat die eigenen Menschen in ihren Wohnhäusern hochgehen lassen. Das ist sicher. Das geht ganz klar aus allem, was ich an Dokumentationen und so weiter gefunden habe. Das geht daraus ganz klar hervor. Was Spekulation ist, ist, ob sogar Putin selbst das in Auftrag gegeben hat.
Da haben wir doch auch auf Arte so eine Dokumentation gesehen. Die könnten wir auch verlinken.
Lass
die
auch verlinken.
Richtig gut.
Ja, ja, ja. Was aber für mich voll der Schlüsselsatz war in dieser Folge, This American Life, die ich gehört habe, war, es ist egal, ob es Putin war oder nicht. Denn das Ergebnis ist dasselbe. Du hast ein Land, das Angst hat. Entweder, weil die eigenen Leute, weil die Erzählung von Putin war, das sind tschetschenische Terroristen. Und wir brauchen einen Krieg in Tschetschenien. So. Und es ist egal, ob das Volk nun Angst hat, weil es von der eigenen Regierung in den eigenen Wohnhäusern plötzlich in die Luft gejagt wird. Oder ob es tschetschenische Terroristen sind, die es tun. In jedem Fall brauchen wir jetzt jemanden, der die Macht hat, in sich vereint, in einer Person, keine undurchschaubaren Mafia-Strukturen mehr, sondern hier ist einer. Und das war er. Jetzt kommt der nächste Punkt, der für mich total interessant war. Ganz viele Putin-Freunde, solche Leute, ne, wie Schröder natürlich, aber Wagenknecht haben wir auch in der letzten Folge kritisch erwähnt, die immer noch eine Entschuldigung für ihn findet, die verweisen die ganze Zeit auf diese Rede, die Putin im Deutschen Bundestag auf Deutsch gehalten hat. Auch in dieser Arte-Dokumentation, die wir euch verlinken, kommt ganz klar zum Ausdruck, ganz am Anfang wollte er wirklich die Hand Richtung Westen ausstrecken. Es gab einen Zeitpunkt, wo er auch in die NATO wollte und wo er enge Verbindungen mit dem Westen und den USA haben wollte. Und wo der Westen das aber halt ausgeschlagen hat und übergangen hat und so. Und das wird jetzt die ganze Zeit verwendet. Ist für mich übrigens eine Red Flag in Diskussionen über die aktuelle Weltlage, wenn Leute sofort mit dem Whataboutism starten. Ja, und was ist mit der NATO und den USA? Die haben doch auch schon mal. Das ist für mich eine Red Flag, dass jetzt eine unaufrichtige Diskussion folgt, weil man natürlich über solche historischen Zusammenhänge und auch Blicke in andere Länder und Unrechtmäßigkeiten und so weiter, kann man gerne einbringen im Verlauf einer Diskussion. Aber wenn es direkt eine Antwort oder eine Rechtfertigung dann sogar dafür ist, dass Putin das gerade jetzt macht, dass er jetzt das Völkerrecht bricht, dann kann das in keine konstruktive Richtung mehr gehen.
Gab es nicht auch so eine Geschichte von Putin mit dem U-Boot?
Darauf wollte ich hinaus, genau, ja. Genau. Es ist wohl so, dass er ganz zu Beginn sich vorgenommen hatte, das kaufe ich ihm sogar ab, dass er sich dann dachte, okay, jetzt bin ich dann Präsident von Russland, ich mache hier was ganz Neues und ich strecke meine Hand Richtung Westen aus und ich möchte Demokratie. Er sitzt da in dieser Arte-Dokumentation an einer Stelle im Auto und philosophiert darüber, wie man als Monarch, er hat auch den Blick, ne, in andere Länder mit Monarchien, England und so, wie man doch eigentlich in einer schlechten Situation ist, in einer Abhängigkeit. Du musst dann eine bestimmte Rolle erfüllen und so. Und das ist nicht gut.
Und bist isoliert.
Und du bist isoliert, genau. Mhm. Während du, wenn du in einer Demokratie bist, er wägt die Vorteile wirklich ab von Monarchie gegen Demokratie. Ja? Und sieht Vorteile in der Demokratie. Ich glaube ihm, dass er die damals gesehen hat und machen wollte. Und dann kam eben dieses U-Boot. Es gab ein großes U-Boot-Unglück in Russland. Viele Marinesoldaten sind dabei gestorben. Und es gab eine freie Presse zu dem Zeitpunkt. Und Putin kam zu spät an den Ort des Unglücks und hat zu spät die Rolle, in die er sich da jetzt gesetzt hatte, des starken Präsidenten. Die hat er zu spät gespielt, diese Rolle. Und die Presse hat ihn dafür total kritisiert und zerrissen. So wie wir das hier gewohnt sind. Die Presse ist erstmal die Arschlochstimme über alles, was Rang und Namen hat. Besonders in Deutschland. Wer wird denn hier eigentlich mal gelobt? Wir haben ganz am Anfang in unserem Podcast mal gesagt, wir wollen eigentlich mal National Treasure.
Ja.
Über Leute sprechen, die wir wirklich als einen Schatz, als eine Bereicherung für uns alle betrachten. Warum? Weil das so selten gemacht wird.
Oh, der Bundestag wurde ja gestern auch zerrissen in der Presse, aber zu Recht.
Das ist es ja. Man kann das ja, also es ist ja auch oft zu Recht. Es ist ja nicht immer nur ein Reflex.
Mhm.
Gut, aber um zurück zu dieser Red Flag zu kommen, um die es mir bei Putin geht, wo man früh hätte was erkennen können. Er hält eine sympathische, freundliche, friedliche Rede im Deutschen Bundestag auf Deutsch, streckt die Hand aus, merkt dann aber bei dem U-Boot-Unglück, oh, der große Nachteil einer Demokratie mit einer freien Presse ist, die Presse kann mich zerreißen und tut es auch. Und entscheidet an der Stelle, nein, so nicht. Dann werde ich zwei Gesichter haben. Dann werde ich nach außen hin weiterhin so tun, als wären wir ein demokratisches Land, das den Kontakt zum Westen sucht, aber nach innen hin werde ich mit fester Hand regieren und die Stimmen, die gegen mich sind, vernichten. Deswegen, der Reihe nach werden sie alle weggesperrt oder vergiftet, wer ihn kritisiert.
Es sind so viele schon gestorben, ne?
Ja.
In der Opposition. Jetzt trendet doch gerade dieses eine Interview von der Journalistin, die ihn das gefragt hat.
Ja.
Die gesagt hat, können Sie mir eine Antwort drauf geben, warum so viele von der Opposition vergiftet oder gestorben sind?
Sie stellt diese Frage übrigens genau in dem Stil, wie wir hier im Podcast uns immer bemühen, nicht einfach nur zu fragen, warum machen Sie das, sondern auch dazu zu adressieren, was das kommuniziert. Sie sagt, das kommuniziert doch, Herr Putin, dass Sie Angst haben, dass Sie schwach sind. Es kommuniziert doch Schwäche, wenn Sie alles, was Ihnen gefährlich wird, sofort vernichten. Und er hat auch keine gute Antwort darauf.
Ja.
Er wusste die Oligarchen, haben in dieser Jelzin-Zeit auch, was ich als Mafia-Zeit Russlands bezeichne, die haben sich einen gigantischen Reichtum zu einem günstigen Zeitpunkt mit einem wirtschaftlich guten Spürsinn und so gesichert und haben jetzt natürlich, wer viel Geld hat, hat auch viel Macht. Ist ja in Deutschland und USA und so weiter auch nicht anders. Wir haben nicht eine Person, die die Macht in sich vereint, selbst wenn sie der Präsident oder der Bundeskanzler ist oder so, sondern es gibt diese Mächte wie zum Beispiel die Presse und Mächte wie reiche Lobbyisten, Firmenchefs und so, ja, die mit ihrem Geld mit Einfluss nehmen.
Ja.
Die Presse hat Putin sich in die Hand genommen, indem er einfach nach seinem Gutdünken vernichtet hat, was auf eine Weise spricht, wie es ihm nicht gefällt. Und diese Oligarchen hat er sich auch auf eine Weise unterworfen, indem er 2003 Michail Khodorkovsky sich geschnappt hat und gesagt hat, Betrug, du bist wegen Betrug angeklagt. Er hat ihn in einen Käfig gesteckt, wie genau. Du meintest, zur Schau gestellt.
Hat er den Käfig zu Hause bei sich gehabt? War das so ein Raum bei ihm? Oder?
Das wäre so krass,
oder war das,
wenn Putin so einen Käfig bei sich hätte und da Leute reinstecken würde.
Ja, das, ich frage mich, wie ist jetzt das Setting? Oder war das im Gericht?
Es war schon im Gerichtssaal, aber es war anders als zum Beispiel, als wir diesen Prozess damals angeschaut haben gegen den IS-Terroristen, ne? Oder Nawalny. Diese normalen Räume, wo der Angeklagte sind, normale ist auch schon in Anführungsstrichen, ne? Aber diese abgegrenzten Glaskästen im Gerichtssaal. Mhm. Das war es nicht, sondern es waren wirklich Gitterstäbe. Der hat wirklich einen Kasten von, auf den Bildern sieht es aus wie 2 Quadratmeter Platz.
Und wieder ist es diese Inszenierung von Putin. Und ey, weißt du, was ich so krass finde? Dass das so einfache, wir reden immer in der Werbung davon, dass du so ein Medienbild erschaffst. Und das Medienbild, das muss super einfach und einprägsam sein. Das heißt, du darfst es nicht zu komplex machen.
Ja.
Du musst ein Key Visual, also eine Sache haben, die visuell, über die jeder spricht. Wie jetzt zum Beispiel da, er nimmt einen echten Käfig, hätte er einen Glaskasten genommen.
Dann wäre das mehr wieder das Normale gewesen.
Dann hätte jeder nur gesagt, er war im Gericht und wurde angeklagt.
Ja.
Aber dadurch, dass er richtige Gitterstäbe mit einem Käfig genommen hat, konnten alle sagen, der Oligarch im Käfig.
Genau.
Das finde ich so krass bei dem, das macht er die ganze Zeit.
Und es verfehlt auch nicht seine Wirkung, denn was passiert? Die anderen Oligarchen kamen alle zu Putin und haben gefragt, was müssen wir tun, damit wir nicht im Käfig landen. Ne? In manchen Dokumentationen, die wir gesehen haben, wird das so dargestellt, dass Putin auch abhängig ist von den Oligarchen. Nee, 2003 hat er diese Sache gemacht, um nicht, zumindest nicht nur, in einem Abhängigkeitsverhältnis von denen zu sein, sondern sie, wie ich vorhin meinte, ne, sie sich zu unterwerfen. Denn seine Antwort auf die Frage, was müssen wir tun, damit wir nicht im Käfig landen, war 50%. Und damit meinte er, 50% eures Vermögens gehört mir. Und zwar nicht mir als Staatskasse, sondern mir als Privatperson. Und es existieren ja auch Gerüchte, dass deswegen, ich meine, überleg mal, ne, wenn du von mehreren der reichsten Menschen der Welt sagst, 50% gehören mir, dann bist du der Reichste. Also er ist nicht der Reichste, weiß ich nicht, ne? Aber es wird spekuliert, ob Putin vielleicht einer der reichsten, wenn nicht der reichste Mensch auf der Welt ist. Weil, ne, weil er von den ganzen russischen Oligarchen sich die Hälfte nimmt. Und im Gegenzug sagt, dafür lebt ihr. Das war 2003. Zurück zum roten Faden Red Flags. In der internationalen Politik, wenn jetzt schon argumentiert wird, hey, der Westen hat so viele Chancen verpasst, diesem Mann die Hand, die er ausstreckt, auch anzunehmen und zu schütteln und ihn herzlich zu empfangen und einzuladen in die NATO und so weiter. Ich sehe einen großen Haufen von Red Flags in den ersten Jahren von Putin. Ich dann denke, hätte ich vielleicht auch nicht ohne weiteres gemacht und gesagt, ja, das ist einer von uns.
Ich frage mich doch noch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel Bundeskanzlerin gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht der Öffentlichkeit gesagt, hey, guckt euch mal diesen Verbrecher an.
Ja.
Sondern ich hätte versucht, diplomatisch das Ganze so zu klären und unter den Tisch zu kehren,
ja,
dass da erstmal kein Weltkrieg entsteht. Und zweitens, man so ein bisschen vorsichtig ihm gegenüber ist, ohne dass die Presse das breit tritt.
Ja.
Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Also ich vielleicht, oder ich hätte einfach auch öffentlich wie Elon Musk gesagt, ey, ich will ihm auf die Fresse hauen.
Ja, aber der ist kein Staatsoberhaupt.
Ja.
Der ist Firmenoberhaupt. Das ist ein großer Unterschied, ja.
Olaf Scholz ist auch seltsam schweigsam gerade.
Ja.
Sehr, sehr. Also, und da habe ich mich auch gefragt, ich kann die Kritik verstehen, hab die auch, dass ich das zum Beispiel nach der Rede gestern von Zelensky richtig scheiße fand, dass die dann nicht darüber diskutiert haben. Mhm. Aber dann habe ich mich auch wieder gefragt, vielleicht gibt es gerade auch ganz viel, worüber sie nicht reden können.
Ja, das ist es nämlich, ne? Also dieser ganze Monolog von mir jetzt, ich hätte ihn auch als Brecht machen können. Ja. über die Red Flags von Putin können wir beide uns unterhalten, aber könnten wir nicht so leicht öffentlich sprechen, wenn wir in diplomatischen Beziehungen mit ihm wären.
Ich finde die Red Flags am Beispiel von Putin ganz gut.
Ja.
Weil es uns aufzeigt, wenn wir die Red Flags am Anfang nicht beachten, dann kann daraus eine riesengroße Scheiße entstehen,
ja,
die uns richtig belastet.
Auch im privaten Bereich. Ignorierst du die Red Flags beim Dating, hast einen dritten Weltkrieg.
Nee, aber es ist ja echt so.
Ja.
Wenn ich so an meine Geschichten zurückdenke, in der Freundschaft oder Partnerschaft oder im Job, da gab es ganz oft schon von Anfang an Red Flags. Und ich war nicht selbstbewusst genug und habe mir gedacht, schon ein bisschen komisch, aber ich guck mal hin.
Ja.
Alle Menschen sind gut.
Ja.
Ich mach mal weiter. Und dann habe ich auch ganz oft gedacht, hey, ich könnte die ja verändern. Mhm. Also, dass ich mir die Red Flags jetzt mal genauer anschaue und dann vielleicht kann man da so mit denen reden und das verändern. Aber zu 100% ist da nur Scheiße entstanden. Wirklich, zu 100% kann ich heute sagen, hätte ich früher besser auf mich gehört.
Ja, und das ist, glaube ich, eine universelle Erfahrung.
Hast du die auch so bei dir?
Ja, absolut. Alles, wo ich rückblickend sehe, naja, da hatte ich damals schon ein Gefühl, dass das schwierig werden könnte, eine sehr unangenehme. Ich habe das Wort Minusmensch gelernt.
Kennst du das? Minusmensch?
Ja, ja. Kommt aus dem Hip-Hop anscheinend. Habe ich bei meiner Recherche über Red Flags, woher die eigentlich kommen und so, bin ich auch auf das Wort gestoßen. Also alles, wo ich, man versteht, ne, sofort, was mit Minusmensch gemeint sein könnte. Alle anderen sind Plusmenschen, du bist ein Minusmensch. Also, bei allen Menschen, bei denen ich schon früh dachte, es sieht ein bisschen nach Minusmensch aus, hat sich herausgestellt, egal was ich tue und wie ich mich dazu verhalte, früher oder später, jupp, hatte ich dann recht, war ein Minusmensch.
Aber mein Problem war immer, ich erkenne das schon an so Kleinigkeiten und dann kann ich dann aber nicht mit anderen Leuten drüber reden, weil die denken, ich habe einen absoluten Knall. Mhm. Dass ich jetzt schon sage, hey, vielleicht könnte das ein bisschen schwierig werden.
Genau. Das ist noch ein Punkt. Nicht nur, wieder zurück mit dem diplomatischen Beziehungen, nicht nur, weil du in diplomatischen Beziehungen stehst und gucken musst, was du sagst, sondern auch, weil es dir ausgelegt werden kann als Paranoia.
Ja.
Wenn du auf bestimmte Dinge schaust und sagst, es geht aber nicht.
Ich kann ein privates Beispiel erzählen, ja. Eine Sache, die ich wirklich schwierig finde, wenn ich jemanden kennenlerne und merke, die Person sagt ganz oft, oh, mir ist voll langweilig, was können wir denn machen? Oder wenn sie sich nicht begeistern kann für Dinge. Und dann kann man jetzt sagen, ja, was ist das denn für eine Red Flag? Das ist doch scheißegal.
Keine Gefahr, da entsteht da doch nicht. Also genau. Entschuldige mal, muss ich auch mich kurz einschalten und sagen, da entsteht doch kein dritter Weltkrieg daraus.
Als Arbeitgeber, ne, ist das durchaus eine berechtigte Riesen-Red Flag.
Ja.
Wenn du einen Bewerber hast und du checkst schon, der sieht das Interessante im Leben nicht. Der sieht das nicht. Das ist alles langweilig. Der fährt. Das sind diese Menschen, die machen krasse Urlaube. Die gehen nach China, die gehen irgendwo hin und dann fragst du die danach, hey, was hast du gesehen? Was hast du erlebt? Und dann sagen sie, ja, ich war an der chinesischen Mauer, dann war ich da und da, dann habe ich da und da gegessen und das ist die Geschichte. Und dann denke ich mir, okay, was hast du für Menschen beobachtet?
Ja.
Wie waren die Paare? Wie waren die Tiere? Ja. Also wie war das Zusammenspiel?
Wie waren die Tiere?
Ja, na klar, ey, ist dir das noch nie aufgefallen, dass Tauben im Ausland ganz anders sind?
Doch, das durch dich so. Aber, durch dich.
Ja.
Wenn wir zusammen irgendwo in einer anderen Stadt waren, in Paris, in Barcelona oder so, dann hast du die Tauben angeschaut und gesagt, guck mal, die sind ganz anders als bei uns.
Ja.
Und du hattest recht. Ja.
Hier ist es selbst in Berlin so, Prenzlberg-Tauben und Mitte-Tauben grundsätzlich verschieden.
Ja.
Ja. Also auf jeden Fall gucken die richtig hin? Weil meine Red Flag ist nämlich folgende. Wenn ich da jemanden habe, der die Geschichten nicht sieht, der das Spannende im Leben nicht sieht und dem permanent langweilig ist, dann weiß ich, dass die Person mir im Job sau viel Arbeit beschert.
Das ist der Schlüssel jetzt gerade, warum es eine Red Flag ist. Weil ansonsten könnte man ja sagen, lass die Leute doch in Frieden. Die gehören halt zu denen, die sehr viel machen, aber nichts erleben.
Ja.
Ne, die haben eine Bucketlist, wo sie überall schon gewesen sein müssen. Die haben eine Karte an der Wand hängen, wo man wegkratzen kann, in welchen Ländern man schon war. Aber sie haben es nie wirklich erlebt. Ja.
Im Kreativen sind das die Menschen, die sau viel Arbeit machen.
Ja.
Weil die kommen dann zu dir an und sagen, ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, was ist denn da? Weiß ich nicht. Hast du noch eine Idee? Die kommen dann zu mir und sagen, dann hast du noch eine Idee und ich bezahle denen Geld dafür, dass die mir eine Idee liefern. Und dann sagen, ja, weiß ich nicht. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dann denke ich mir, ja, genau, du hast da noch nie drüber nachgedacht. Ja, genau, ich hätte das schon direkt beim Anstellungsgespräch sehen können, dass du noch nie darüber nachgedacht hast. Verdammte Scheiße. Ja, das finde ich schwierig.
Dann müsstest du bessere Einstellungsgespräche führen und mit den Leuten schon mal drüber sprechen, was sie erleben.
Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch als Feedbackgespräch mit mir selber, als ich das mal geführt habe, habe ich mir das aufgeschrieben, dass das ein Ding ist, worauf ich mehr achten muss. Okay, Matthias, was ist für dich eine Red Flag?
Lecker Catering. Das gibt es in einer Beschreibung für eine Rolle, wenn eine besetzt wird, wenn gecastet wird, ja. Du siehst diese Ausschreibung und dann fällt diese Red Flag in der Beschreibung Lecker Catering. Dann weißt du, du wirst halt nicht oder beschissen bezahlt und es geht richtig unprofessionell am Set zu.
Ey, das haben wir doch in der Werbung auch. Wenn dann irgendwelche Kunden auf uns zukommen und sagen, das ist ein Prestigeprojekt.
Ja, genau, Prestigeprojekt ist das entsprechende.
Und dann
denke
ich mir, Prestige in deinen Arsch. Also wirklich diese ganze Prestige-Nummer. Das ist auch etwas, wenn, ich weiß, dass uns viele Marketing-Leute zuhören, ne?
Steckt euch euer Prestige in
den Arsch. Nein, so sage ich es nicht. Aber fragt uns nicht mehr an, macht das cleverer. Ihr müsst Leute anfragen, die wirklich direkt gründen oder die noch ganz jung sind. Die kriegt ihr mit Prestige.
Alter Iris, bist du brutal. Ich habe jetzt gedacht, dass du fairerweise sagst, dann fragt die ganz großen Schiffe an. Agenturen, die es auch gebrauchen können.
Ich finde es nicht schlimm, wenn das ganz junge Leute machen und wenn man es ganz alt macht. Wir haben es ja auch gemacht. Das ist erstmal, du musst diese Prestige, du brauchst die Wut. Du musst erstmal durch ein Prestige-Projekt durchgehen und dann so wütend werden, dass du sagst, nie wieder mache ich das. Und diese Erfahrung kannst du nur fühlen. Die kann ich den Leuten nicht erzählen. Sie müssen es fühlen.
Okay, das finde ich smart. Also es ist wie alles immer eine Frage des Maßes. Man kann sich natürlich auch, du kannst mit dieser Argumentation dich in ein Prestige-Projekt stürzen und dich komplett, aber so richtig ausnutzen lassen und danach liegst du am Boden und du stehst auch nicht mehr auf. Sowas passiert.
Mhm.
Also das meinst du ja nicht. Aber dieser, wie du es vorhin, ich fand das ganz toll, die Formulierung, du brauchst die Wut. Und also, für manche Sachen brauchst du sie dann tatsächlich. Ja, die Abgrenzung.
Ja. Ich habe noch ein Ding, das ist aber auch, das ist eine ganz schwierige Nummer. Ich kann das noch nicht richtig beschreiben. Mhm. Es ist eine Red Flag, die sich gerade bei mir erst aufbaut.
Ja.
In der Branche. Aha. Ja. Wenn das Vegane in den Vordergrund gestellt wird in der Arbeit. Und mir geht's nicht darum, dass Leute erzählen, hey, ich esse vegan oder ich bin vegan, sondern es wird in irgendeiner Form instrumentalisiert als Geschäftsmodell. Es heißt dann, hey, wir sind eine vegane Filmproduktion.
Und deswegen kosten wir das 18-fache.
Genau.
Ja.
Oder wir sind klimaneutral und dann sehe ich aber überhaupt nicht, was ist denn, also was machen die denn da jetzt fürs Klima? Aber sie sind auf jeden Fall, musst du eine Klimaabgabe noch mit dazu zahlen. Aber ich sehe da keinen Unterschied, nur dass es viel teurer ist. Und
Ei, aber immerhin, das ist doch was.
Nein, also ich will nicht fies sein, weil es ist wichtig, dass wir neu denken, anders denken und dass man wirklich vieles berücksichtigt. Aber ich werde mir das genau anschauen. Wer da wirklich klimaneutral ist und wer wirklich andere Standards und Maßstäbe setzt. Aber wie gesagt, das beobachte ich gerade nur.
Okay.
Ja. Wir haben auch viele Sprachnachrichten bekommen zu Red Flags. Ich spiele mal eine vor.
Ganz ehrlich, wenn man sich das erste Mal trifft, Was soll ich denn dann schon alles durchplanen? Das ist so eine krasse Red Flag, wenn man sich trifft und dann schon plant, wo man vielleicht sich noch gar nicht riechen kann, ob man jetzt Sex hat oder nicht. Und dann noch überlegt, wie und wo man angefasst werden soll und wo man nicht angefasst werden möchte und was man machen darf und was man nicht tun soll und auf was man steht. Was ist mit den Leuten los?
Schwappt auch rüber in den Bereich No-Go statt nur Red Flag? Eine Gefahr geht jetzt nicht davon aus, eher im Gegenteil, es ist eine Gefahrenminimierung.
Oh, ich finde, da geht eine Gefahr von aus.
Ja?
Ja, wenn du schon eine Person hast, die so alles komplett durchplant,
ja,
dann weißt du, die Person ist nicht wirklich an dir interessiert, sondern sie geht so ein bisschen mechanisch ans Daten dran. Also die Gefahr, dass ich einfach nur eine Nummer bin dann, ne?
Ja.
Ist extrem hoch, finde ich.
Aber es ist dann ja wirklich eine Frage des Einverständnisses, wenn du selber auch nur eine Nummer haben willst. Na gut.
Ja klar, aber wenn du jetzt jemand bist, der echt Interesse an einem anderen Menschen hat und jemand anderes kennenlernen will,
ja,
dann finde ich, ist das schon so etwas, es ist ein Spielchen mit dem Feuer, wenn, ja, du dann jemanden hast, der schon alles so detailliert durchplant.
Okay, ja. Kann ich dann so verstehen, also dann ist es etwas, wo du frühzeitig erkennen kannst, hier kriege ich nicht, was ich will.
Ja, und vielleicht auch, also jetzt rede ich mal von mir, wenn du halt so Typen kennenlernst, die so ganz bewusst schon, bevor man sich trifft, mit irgendwelchen sexuellen Sachen ankommen.
Mhm.
Wie ich mir denke, was willst du denn jetzt? Also keine Ahnung, wie du aussiehst, wie du redest oder so, weg mit dir. Also das ist wirklich, ja, da werde ich wirklich, also da bin ich echt, ich finde es ganz schlimm. Das mag ich gar nicht. So jegliche Form von Begegnung nicht mehr zulassen.
Ja, das stimmt, das hast du schon, das hast du mir mal gesagt. Das finde ich, da ist auch wirklich was dran. Ja, man lässt damit dann, wenn man zu früh die Dinge benennen und festzurren will, eigentlich ist es noch nicht mal eine Frage von zu früh. Es ist generell, wenn man da mit Worten ein Paket schnüren will aus dem, was man fühlt und sagt, so ist es, das bist du.
Ich habe dann das Gefühl, ich werde benutzt.
Ja.
Ich werde dann für was benutzt, für ein Ego oder für irgendeine Befriedigung, für irgendwas, was nichts mit mir zu tun hat. Und da habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
Und deswegen kann ich ihn verstehen, wenn er da sagt, so, ey, das, was ist mit den Leuten los?
Wenn ich dazu auch kurz was sagen darf, an meiner Seite. Markus Lanz hatte eine ganz konkrete Vorstellung davon, was für einen Podcast er mit mir zusammen machen wollte. Und ich bereue bis heute, mich darauf eingelassen zu haben.
Ey, ich habe noch eine Sprachnachricht, die das so genauer beschreibt, was ich meine. Nee, okay, warte. Es gibt Typen, Matthias, bestimmt auch Frauen, ne? Aber ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sagen, wie, ne? Also, weißt, was ich meine.
War, ja, sicher.
Es gibt Typen, die sind weird, Mann. Die haben so richtig genaue Vorstellungen, die sie dann am ersten Date haben wollen.
Mhm.
Bei mir war es zum Beispiel mal einer, der hatte mir dann geschrieben, hat gesagt, hey, könntest du dir zwei Strähnen vorne hin machen und die Schuhe anziehen und könntest du bitte so und so ein Outfit anhaben? Und ich meine, ey, das schreit nach Red Flags.
Du hast es aber gemacht und wir sind zusammen heute.
Und ich habe von einer noch eine Nachricht bekommen.
Ja.
Auch richtig gut.
Also das Seltsamste, was ich erlebt habe, also Gott sei Dank habe ich mich nie mit diesem Typen getroffen. Es war ein Friseur. Der hat sich Gott sei Dank früh entpuppt und meinte, es turnt ihn an, wenn eine Frau Sandalen trägt und auf Insekten tretet. Also vor allem Schnecken. Iris, du machst dir kein Bild. Kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe sowas auch noch nie gehört und möchte es auch nie mehr hören.
Insekten, vor allem Schnecken. Was sind denn die Schnecken für Insekten?
Ich habe drüber nachgedacht, ne? Ich habe mir gedacht, vielleicht, weil Schnecke und Schnecke.
Ja, da könnte was dran sein, ja.
Also so.
Aber ich glaube wirklich, dass er sich mit dieser Schnecke identifiziert.
Ey, aber was ist passiert? Also ich finde es irgendwie spannend, aber irgendwie auch wirklich weird. Was ist das bei uns Menschen? Warum, was passiert mit uns Menschen, dass dann plötzlich sowas, dass man dann auf Sandalen steht, die eine Schnecke zertreten?
Also meine Küchentisch-psychologische Deutung davon ist dieses Treten generell. Da gibt's, das ist wirklich ein Fetisch. Den haben viele Leute, dass irgendetwas zertreten wird. Mhm. Und wir haben doch auch schon mal diesen Satz zitiert von Oscar Wilde, ist das Zitat, glaube ich, dass sich alles im Leben um Sex dreht, außer Sex. Da dreht sich's um Macht. Und etwas zu zertreten ist so ein Machtbild, so ein Gefälle von riesig groß und überwältigend und winzig klein und darunter zerquetscht werden.
Jetzt rutsche ich schon rüber in Brecht, der das deutet.
Aber das, ich glaube, da, darum geht es und das ist dann irgendwie ein Turn-on für manche.
Ey, aber jetzt mal ohne Mist, das ist doch wirklich ein riesen Red Flag. Also ich würde doch sofort weglaufen. Ja. Ich würde mich auch nicht mit dem Typen treffen. Ich hätte Tschüss. Und du weißt, wie offen ich bin. Ich finde ja meistens alles extrem spannend. Aber bei so ganz seltsamen Wünschen und ich bin ja die Naive früher gewesen. Ich habe immer gedacht, alle Menschen sind gut. Aber nein, sie sind es nicht. Nicht alle.
Hast du das wirklich? Also sagst du das nur, kokettierst du gerade damit oder hast du wirklich mal gedacht, alle Menschen sind
gut? Ich habe wirklich mal gedacht, alle Menschen sind gut. Die haben einfach nur ein falsches Umfeld gehabt und man kann die doch verändern.
Naja gut, das ist ja nicht falsch. Also das ist ja jetzt kein Widerspruch dazu, dass man dann sagt, okay, die haben ein falsches Umfeld gehabt. Und da kannst du alleine sie jetzt zu diesem Zeitpunkt mit all ihren Geschichten und Prägungen nicht mehr verändern. Das widerspricht dem doch nicht, oder?
Ja, aber ich habe gedacht, ich könnte.
Ah.
Und dann habe ich gedacht, wenn ich ein gutes Herz habe und die sehen auch, dass ich ein gutes Herz habe, dann haben wir zusammen ein gutes Herz. Und das habe ich ganz lange geglaubt. Und dann kommst du nämlich an solche Weirdos, die sich dann denken, hier ist eine Kleine mit einem guten Herz. Die könnte mal eine Schnecke für mich zertreten. Die könnte mal das und das machen. Also da muss man echt aufpassen, ne? Das ist richtig krass. Das ist ein riesen Red Flag. Mir geht's nicht darum, dass ich über ihn urteile, dass er da drauf steht. Mhm. Mir geht's ums Timing.
Ja, ja.
Die haben sich noch nicht gesehen und er fängt an, schon solche Wünsche zu äußern.
Bin überzeugt, absolut richtig, ja.
Mir geht's nicht darum, dass Menschen komische Dinge toll finden oder so. Ey, wir sind alle komisch, alle, ausnahmslos. Aber wann kommunizierst du das? Wann gehst du darauf los? Also wann? Wie sind deine ersten Schritte?
Ja.
Und da bin ich ganz vorsichtig geworden.
Ja, okay, bin überzeugt, das ist richtig. Man kann aber nicht stark genug betonen, dass du gerade gesagt hast, wir sind alle pervers. Du hast das Wort komisch benutzt, aber ich meine, der Kontext, in dem wir gerade sprechen, ist pervers. Wir sind es alle.
Ja, ich glaube schon, ja.
Und das ist jetzt eine Frage von mir an dich. Das habe ich bei unserem ersten Date schon gesagt, diesen Satz. Ich hatte ihn aber davor in einem Interview gehört mit David Fincher, den ich mag, den ich wirklich einen brillanten Regisseur finde. Und der hatte eben auch diesen Satz gesagt. Eigentlich sind alle Menschen pervers. Mhm. Allein schon, wenn du Filme magst, dann bist du ein Voyeur. Mhm. War das für dich eine Red Flag, als du mich das hast sagen hören? Beim ersten Date, alle Menschen sind pervers? Hast du da gedacht, okay, was ist seine Perversion?
Nee, weil du warst ja so ein Intellektueller.
Ach so, Hast mich gleich abgestempelt. Okay. Ja, das so meint er nicht so. Nein.
Das ist typisch das Berliner Ding. Weißt du, so Berlin abends, dann irgendwelche Künstler. Man geht in irgendeine Künstlerbar und redet davon, dass alle Menschen doch irgendwie pervers sind. Und dann geht man sich Filme angucken und so. Matthias, wir sind das komplette Klischee.
Ja.
Wir sind es. Ich fand's gut.
Okay, dann bin ich beruhigt. Dann spielen wir die nächste Sprachnachricht.
Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut und ein ganz großes Kompliment an eurem Podcast. Ich liebe ihn wirklich sehr. Ihr habt nach Red Flags gefragt und für mich ist eine Red Flag, wenn, und das ist egal in welcher Position ich zu dieser Person stehe, wenn die Person bewusst oder auch manchmal unbewusst jemand anderen schlecht macht, um dadurch besser dazustehen oder um Vorteile daraus zu kriegen. Und ich habe das privat, beruflich, allgemein menschlich schon so oft miterlebt und meines Erachtens hilft es da nur, sich von diesen Personen so gut es geht zu trennen, weil alles andere macht halt einfach keinen Sinn.
Oh ja, das stimmt total. Du hast mir mal, komm, lass an der Stelle mal darüber reden, weil für mich ist eigentlich auch Lästern erstmal eine Red Flag. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, Menschen, die krass lästern, werden dann auch über mich lästern. Früher oder später. Von dir habe ich aber mal gehört, über den sozialen Nutzen und die Notwendigkeit von Lästern. Lass das mal differenzieren. Sie tut es auch schon so ein bisschen. Sie spricht ja von der Intention, wenn gelästert wird, um sich selbst aufzuwerten oder einen Vorteil davon zu bekommen.
Also alle Soziologen werden jetzt noch ein bisschen mehr dazu sagen können als ich. Ich sag's jetzt mal richtig runtergebrochen. Mhm. Ja? Wir brauchen das Lästern, um Gesellschaften zu bilden. Mhm. Also so haben wir uns immer gebildet. Also wir haben übereinander geredet, wir haben übereinander schlecht geredet.
Das klingt so vernichtend über diese Spezies. Ja. Was sind wir? Warum gibt es 8 Milliarden von uns auf diesem Planeten und wir machen gerade einen 3. Weltkrieg und wir brauchen um Gesellschaften.
Oh, guck, es wird wieder gelästert. Wir lästern über Putin. Ja. Also lästern ist das falsche Wort, ne?
Über mich wurde übrigens auch gelästert in dieser Folge.
Ups.
Und Minusmenschen habe ich erzählt, ja.
Ja, also wir brauchen das, aber es ist so vereinfacht gesagt, was ich jetzt sage. Das ist ein bisschen komplexer eigentlich. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich brauche das manchmal auch, dass ich, wenn ich Beobachtungen hatte, dass ich irgendjemanden brauchte, um zu wissen, habe ich jetzt eine richtige Beobachtung oder ist das falsch oder dass ich mich dann darüber aufregen kann. Jetzt kann man schauen, ist das lästern oder ist das nicht lästern? Also auch, ich glaube, man muss auch nochmal schauen, was ist wirklich lästern?
Ja.
Und da gibt's, also ich bin auch komplett bei ihr. Wenn, ich hatte teilweise Chefs, die über Praktikanten gelästert haben.
Ja.
Und dann vor allen anderen, um sich als bessere Chefs darzustellen. Heute weiß ich, oh Mann, mein Chef war ein richtiger Loser. Der konnte ja noch nicht mal einen Praktikanten handeln. Mhm. Aber als ich noch jung war, habe ich mir gedacht, oh krass. Also ich habe das schon immer in Frage gestellt, fand es nicht gut. Aber war dann so unsicher, weil ich dann gedacht habe, okay, ist der Praktikant wirklich so komisch? Ist es berechtigt, dass alle über ihn lachen? Oh Gott, ich darf nicht so sein. Ich habe dann nie über den Praktikanten auch gelästert oder so, weil ich sowas schlimm finde. Mhm. Aber das ist... habe ich Farben verloren.
Du hast noch eine Konstellation gerade erzählt, in der es einen großen Unterschied macht, ob man von oben nach unten oder von unten nach oben lästert. Wenn der Praktikant in der schwächsten Position ist und vielleicht in der Rangordnung, in Hackordnung ganz unten, dann ist ausgerechnet der Chef jemand, der es nicht antreiben oder beteiligen sollte daran, ausgerechnet auf diesem... Ich nenne es jetzt auf dem schwächsten Glied in der Kette, ja, auch noch rumzuhacken.
Es ist peinlich auch, es ist richtig peinlich.
Während andersrum viel entschuldbarer und verkraftbarer ist und vielleicht mehr in die Kategorie dessen zählt, was du meinst, wir brauchen Lästern. Das ist einfach ein sozialer Kit, dass wir damit zusammenhalten.
Ich habe auch noch eine Red Flag zu diesem Thema. Mhm. Ich hatte mal eine Freundin, die hat mir immer erzählt, dass andere schlecht über mich reden.
Ah ja, oh ja, das ist verbreitet.
Das war richtig krass. Und dann kam die immer zu mir und hat gemeint, boah, ey, die haben so krass über dich gelästert. Die haben so sehr darüber geredet, was du da machst und wie und was und wo.
Ja.
Und dann habe ich sie gefragt, ja, was hast du dann dazu gesagt? Und dann hat sie gemeint, ja, gar nichts, weil wenn ich was dazu sage, dann hören die ja auf und ich möchte ja unbedingt hören, was die dazu sagen, damit ich dir das dann erzählen kann.
Ja, richtig gute Doppelagentin.
Mhm. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe,
dass sie, wie die Polizei, die dir Drogen reinsteckt, damit sie dich verhaften kann, dass sie diejenige ist, die das Lästern anstößt.
Ja, und das mitbefeuert und auch wirklich das ein bisschen genießt.
Ja.
Und dann, da muss man echt aufpassen vor sowas. Ist es so ein Kleinmachen?
Ja.
Also, dass immer wieder bewusst gemacht wird, ey, die werden ja dann ganz schlecht über dich reden und so. Mhm. Und ich weiß noch, das war wirklich so eine Zeit, wo auch du und ich, wir haben uns immer gefragt, was ist da los?
Ja.
Warum wird da so geredet und was passiert da? Und als ich dann diese Freundschaft beendet habe, weil mir das dann auch irgendwann mal zu viel wurde, ne, da waren zu viele Red Flags,
ja,
habe ich dann geschnallt, ach krass, das war ja sie. Weil auf einmal war alles ruhig.
Ja.
Und auf einmal waren keine komischen Probleme mehr, da war kein komisches Gerede, da war nichts mehr. Mhm. Das war diese Person. Und ich frage mich bis heute, ich hatte diesen Gedanken ja schon in den ersten Wochen. Mhm. Und trotzdem habe ich jahrelang diese Freundschaft gehalten. Und da habe ich mich nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden, warum ich nicht viel früher da rausgegangen bin. Weil ich das ja schon, sie hat sich ja zum Beispiel auch heimlich mit mir getroffen. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, ja, ja.
Ganz am Anfang heimlich, weil sie gesagt hat, ja, wenn jetzt die anderen wissen, dass ich mich mit dir treffe, dann könnte ja ein Gerede kommen und so.
Ja.
Da habe ich immer gedacht, wer hat denn da jetzt, also wer redet denn da schlecht von irgendwelchen Ex-Kollegen oder so, ist doch totaler Quatsch.
Hm.
Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, die hat ein Bild konstruiert, was kompletter Schwachsinn war.
Ich glaube, Iris, wenn du dich fragst, warum du das nicht von Anfang an ernst genommen hast und entsprechend gehandelt hast, damit bist du halt auch absolut nicht allein. Das haben wir, ich habe das auch. Ich habe die Beziehung, die ich noch vor dir hatte, die hatte kein schönes Ende und überwiegend auf meine Kosten. Und wenn man dann zurückschaut, wenn das vorbei ist und so viele Momente sich daran erinnert, mein Gott, was habe ich, und dass ich das dann auch noch mitgemacht habe und in Ordnung gefunden habe, das ist ganz normal. Ich glaube wirklich, dass uns das alle oder fast alle auf dem Planeten vereint, dass wir das so haben. Wir können manchmal einfach erst hinterher und dann voller Schamgefühl feststellen, wie viele Red Flags wir eigentlich verpasst haben.
Eigentlich ist es das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Red Flags.
Verpasste.
Ja.
Und im Nachhinein erst erkannte.
Genau.
Ja.
Wenn es dir schlecht geht oder ein Gegenüber es nicht für nötig hält, dich zu trösten oder dich in den Arm zu nehmen, sondern sowas sagt wie, ja, dir geht es so schlecht und mich belastet das und du musst jetzt was ändern, damit es mir nicht mehr so schlecht geht und das richtig auf sich bezieht. What the fuck?
Oh, das finde ich eine richtig gute Red Flag.
Ich auch.
Dieses Opfertief stapeln.
Mhm.
Mir geht es noch schlechter als dir.
Ja.
Ein Wettrennen, Race to the Bottom.
Und dem anderen auch nicht den Raum geben, dass er sich mal schlecht fühlen darf.
Ja.
Sondern immer die Aufmerksamkeit auf sich lenken, wie schlecht es jetzt einem selber geht.
Ja. Ich habe mal was bei Akrobatik gelernt, Partnerakrobatik. Da gibt es immer einen unten, der hält, und einen oben, der die Figur macht, der den Handstand oder so auf dir macht. Ich hatte einen Akrobatiklehrer, das ist auch nicht selbstverständlich, ich hatte verschiedene, und nur dieser eine hat das so toll gleich von vornherein beigebracht. Der hat gesagt, wenn du unten bist, auch ein Satz, der für verschiedene Situationen jetzt passt, wenn du unten bist, darfst du nicht stöhnen. Aber bei Akrobatik ist Folgendes gemeint damit. Wenn du unten derjenige bist, der den oben hält, dann solltest du nicht mal sowas, so ein, nicht mal eine Kleinigkeit von dir geben. Du musst echt dich disziplinieren, dass du das nicht tust. Ich kann direkt sagen, was stattdessen, nämlich du sagst ab, der andere oben, der springt ab und ihr sammelt euch nochmal neu eure Kräfte und macht nochmal neu. Aber wenn du diese kleinen Töne von dir gibst, selbst wenn die ganz leise nur sind, dann ist die Person, die oben ist und gehalten wird, das kommt bei ihr an. Und es kommt, wenn, selbst wenn sie dagegen anarbeitet, es kommt an, oh, ich bin schwer. Oder oh, ich müsste mich hier besser halten und balancieren, damit der unten nicht leidet. Und dann beobachtest du dich mehr, wirst wackeliger, gestresster, nervöser. Der unten leidet tatsächlich mehr, weil du mehr wackelst, weil du nervöser wirst, und alles bricht zusammen. Und ich finde, dass dieses Bild, das da so körperlich, physisch, Akrobatik, das lässt sich so gut auf alle möglichen zwischenmenschlichen Dinge.
Voll.
Wenn eine Person sich von einer anderen balancieren lassen muss, im übertragenen Sinne aushalten lassen muss, weil es ihr gerade schlecht geht, dann darf die andere Person nicht stöhnen. In welcher Weise auch immer. Nicht versuchen, noch tiefer zu stapeln und zu sagen, ich leide dadurch. Wenn sie es tut, ist es eine Red Flag. Dann ist das nicht die Person, von der man sich gerade balancieren lassen sollte.
Ich finde es voll das gute Beispiel. Das ist echt in allen zwischenmenschlichen Bereichen so und auch im Job, finde ich.
Ja.
Das ist etwas, woran ich immer denke, dass es nicht gut ist, wenn du ganz oben bist und rumstöhnst.
Ja.
Das ist echt nicht so clever, weil dann, wenn du unsicher bist, sind dann alle unsicher.
Genau, ja.
Das ist echt so.
Das denkt sich Putin auch.
Ey, ohne Scheiß, ich glaube wirklich, dass der sich dann denkt, okay, ich muss jetzt die ganze Zeit einfach nur sagen.
Läuft nach Plan, alles gut.
Aber weißt du, dann denke ich mir auch wieder, früher hätte das vielleicht funktioniert, was der da macht.
Ja.
Aber wir sind heute zu schlau dafür und ich glaube auch die ganze junge Generation da, die checken das ja.
Hm.
Und das... schwierig.
Ja.
Deswegen, man kann nicht so tun, als ob alles gut wäre. Weil in dem Akrobatikbeispiel ist es ja auch nicht so, dass er sagt, alles ist super.
Genau.
Alles super, macht weiter und dann stirbt er dabei. Ne?
Richtig.
Das
Putin,
nicht, sondern
Putin
er sagt,
müsste einfach sagen, ab.
Ja.
Ja, und abtreten.
Ja. Einfach ein schnelles, konsequentes, ruhiges Handeln.
Und konstruktiv vor allem. Ja. Ein Krieg ist destruktiv.
Ja. Kommen wir zum Outro, Matthias.
Machen wir ein sehr kurzes, weil wir haben schon eine lange Folge.
Okay.
Ich erzähle noch einen nützlichen Tipp im Outro.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du diese Erlebnisse auch schon hattest. Ich hatte sie schon öfter, dass ich die Gesichter von manchen Menschen als extrem schwer lesbar empfunden habe. Als ein Dauergefühl von Red Flag. Irgendwie kann ich nichts richtig einordnen. Ich kriege Mixed Signals von denen. Und dieses Gefühl von möglicherweise mache ich jetzt ganz viel falsch und kommuniziere hier nur in Richtung Missverständnisse mit diesen Menschen. Mhm. Hier kommt der Tipp. Linke Gesichtshälfte beachten. Unsere Gesichtshälften, die Mimik, die sind mit den jeweils gegenüberliegenden Gehirnhälften verbunden. Und die linke Gesichtshälfte ist mit der rechten Gehirnhälfte verbunden. Die rechte Gehirnhälfte verrät mehr über den zugrunde liegenden emotionalen Zustand der Person, mit der du gerade sprichst.
Also jetzt von meiner Sicht aus,
ja.
Linke Gesichtshälfte oder von deiner?
Meine linke.
Ja, dein also. Links ist ja was anderes als mein Links.
Iris, du kannst mich doch angucken und wissen, welche meine linke Gesichtshälfte ist.
Ja, genau. Ich sehe aber das Links, was dein Rechts ist.
Also dieses Missverständnis werde ich mal aus der Welt räumen. Die linke Gesichtshälfte der Person. Also aus deiner Sicht die rechte, ja.
Also wenn ich dir jetzt gegenüber sitze, Alter, rechts oder Iris. Links? Nee, das muss jetzt geklärt werden. Rechts oder links?
Die von dir aus gesehen rechte ist natürlich meine linke.
Ja, siehst du, ich sag dir, ganz viele hätten jetzt gesagt, okay, linke Gesichtshälfte. Wenn sie gegenüber sitzen, linke. Und hätten komplett in die falsche geguckt. Also wenn du gegenüber sitzt, musst du natürlich in die rechte Gesichtshälfte gucken. Also... Wenn du gegenüber, um das noch einmal final zu sagen, ich sitze jetzt gegenüber von dir.
Wir haben gesagt, ein ganz kurzes Outro, Iris.
Und jetzt gucke ich aber in deine rechte Gesichtshälfte.
Ja, die von dir aus gesehen rechte, ja. Das ist meine linke.
Ja, ich sag dir, sagt uns Bescheid, aber ich sag dir, 80% hätten es falsch gemacht. Die hätten alle jetzt links geguckt und hätten alle gesagt, was erzählt denn Matthias da für ein Schwachsinn?
Ich sag dir, 90% sind jetzt verwirrt und wären es nicht gewesen.
Ich hab die ganze Zeit in deine fucking linke Gesichtshälfte geguckt, als du mir das erzählt hast. Seit Tagen gucke ich in deine linke Gesichtshälfte und jetzt weiß ich auch, warum ich dich die ganze Zeit nicht verstanden habe. Weil ich hätte in die rechte Gesichtshälfte gucken müssen.
Oh Gott. Wir entschuldigen uns bei allen Menschen, die eine Rechts-Links-Schwäche haben und verabschieden uns. War schön mit euch.
Kommentiert.
Teilt. Liked.
Genau, macht das. Wir müssen das sagen. Weil ich weiß nicht, warum ihr so seid, aber wenn man das euch sagt, dann macht ihr das. Und wenn man euch das nicht sagt, dann macht ihr das nicht. Warum ist das so?
Ist voll die Red Flag bei unserer Community, Iris. Ich würde mir Gedanken machen.
Ja. Tschüss.
Ciao.